Damit
das
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Licht im Schacht.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Heute graben wir mal wieder im Alten Testament. Wir sind im ersten Buch Samuel unterwegs. Und in dieser Geschichte, die wir dann lesen, gibt es für den König David, eine einmalige Gelegenheit. Und Lars, ich will mal mit der Frage starten, hattest du schon mal so eine einmalige Gelegenheit in deinem Leben, wo du wusstest, du musst jetzt zuschlagen, sonst kommt es nie wieder?
Man könnte jetzt spaßeshalber sagen, als ich meine Frau kennenlernte, aber tatsächlich habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen. Aber ich habe dann als nächstes nach meiner Frau daran gedacht, mir hat mal jemand angeboten, für 75 Euro eine Simson-Schwalbe, ob ich seine alte Simson-Schwalbe haben will, die aktuell aber nicht anspringen und so weiter. Und dann dachte ich, 75 Euro, ist der blöd?
Und das war aber auch jetzt, also nicht vor 20 Jahren.
Ja, es war, also vor 20 Jahren war es nicht, aber es, keine Ahnung, ist vielleicht vor 7 Jahren gewesen.
Okay.
Also es war schon.
Wo die schon wertvoll waren.
Genau, die waren schon wertvoll. Und da habe ich gedacht, ey, Alter, das mache ich. Da musste ich nie lange drüber nachdenken. Also so eine Gelegenheit kriegst du nie zweimal. Ich bin dann damals hin, habe sogar noch ein bisschen mehr eingepackt und dann da das ein bisschen rumdrucksen und hat gesagt, ich habe ein bisschen im Internet geguckt und wäre es so möglich, ob du 100 Euro bezahlen könntest. Und da habe ich gesagt, ey Alter, ich hatte 200 mit, aber gut, dass du nur nach 100 gefragt hast, habe dann die 100 Euro wortlos in der Hand gedrückt und bin mit der Schwalbe von dann gezogen. Und am Ende war irgendwie nur beim Vergaser unten was hier verstopft.
Ja.
Habe ich sauber gemacht und das Ding dann wieder anspringen. Bremse musste bitte nachgezogen werden und ich fahre mitunter auch heute noch mit diesem Teil draußen rum.
Ich habe es schon gesehen.
Und bei dir? Also so eine einmalige Gelegenheit?
Ja genau, mir fällt auch was ein. Wir waren, als Corona war, waren wir in Ägypten, das war lustig. Wir waren irgendwie im Reisebüro und die haben dann gesagt, das ist gerade, Reisen werden gerade irgendwie rausgeschmissen, weil ganz viele halt nicht reisen wollten, weil die Bedingungen auch nicht klar waren. Und da sind wir eine Woche nach Ägypten geflogen als Familie. Die Flüge waren das teuerste davon, und dann waren wir irgendwie für, keine Ahnung, das war spottbillig, 380 Euro eine Woche im Hotel, all inclusive.
Zu zweit oder pro Person?
Nee, alle zusammen.
Wie jetzt alle zusammen?
Als Familie, das war wirklich brutal billig. Das war halt auch fast nichts los in dem Hotel. Also die hatten dann auch wegen den Regeln nur jedes dritte Zimmer belegt, aber auch beim Essen, dort saßen halt nur an 10 Tischen Leute und die hatten auch unglaublich viel Zeit und auch diese ganzen Anbieter, die haben sich gegenseitig unterboten, um die paar wenigen Touristen zu schnappen. Und da haben wir dann noch für 15 Euro pro Person so eine Quad-Tour durch die Wüste gemacht. Also mein großer Sohn und ich, das heißt, wir haben 30 Euro bezahlt. Da wurde man früh um 7 abgeholt, mit dem Bus an den Rand der Wüste gefahren, hat dort eine Einweisung gekriegt. Dann ist man 2 Stunden mit dem Quad quasi richtig durch die Wüste, also auf diese Dünen und so hochgefahren, richtig cool. Dann haben die dort noch, da ist man an eine Klippe gefahren, wo man das Meer sehen konnte. Dann haben die noch einen Kanister Benzin ausgeschüttet und angebrannt, weil da dort nichts kostet in Ägypten.
Ja.
Und dann wurde man zurückgefahren. Und da war das so, es ist ein halber Tag Programm, wo ich denke, das ist eigentlich viel mehr wert. Ja. Aber es war halt diese Gelegenheit, es war nichts los. Und die haben das alles unterm Wert verkauft, weil einfach niemand da war.
Und das war mitten in Corona-Zeiten oder zum Ende hin.
Aber man durfte irgendwie reisen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war. Aber
in einem Flugzeug habt ihr dann nebeneinander gesessen oder war dann immer ein Platz frei oder immer eine Reihe frei? Oder?
Boah, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich glaube mit Maske und mit sämtlichen Bedingungen vorher.
Du hast die gesehen, sitzen ja überhaupt noch andere im Flugzeug oder sind wir allein?
Es war auf jeden Fall ein übelstes Schnäppchen und so eine Gelegenheit, die man nie wieder kriegt. Ich glaube, jetzt würde der gleiche Urlaubs-5-fache kosten und die Quad-Tour könnte man sich vielleicht gar nicht leisten.
Aber hast du gezielt danach gesucht, sozusagen?
Nö, das ist uns mehr oder weniger zugefallen. Also das war auch im Winter.
Und rumgedaddelt auf dem Handy, Urlaub eingegeben.
Oder wir hatten damals, glaube ich, im Reisebüro einfach mal spaßenshalber gefragt, was überhaupt gerade geht in Corona-Zeiten und was vielleicht auch gerade günstig ist. Und da hat die gesagt, das gut, dass ihr fragt, gerade kann man super günstig reisen.
Das habe ich ein bisschen verpasst. Ich wollte nur, meine Kinder haben bis jetzt noch keinen Flug bekommen. Wir haben das mal überlegt, weil gerade der Große will auch gerne mal fliegen. Aber wenn du zu 5 bist, ist es halt aktuell
brutal,
auch nie bezahlbar. Aber hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht in Corona-Zeiten mal geflogen.
Wobei die Flüge waren trotzdem das Teuerste an der Reise. Aber in Summe war das trotzdem ein super günstiger Urlaub.
Ach, das heißt, die 380 waren jetzt ohne Flug?
Das war nur das Hotel, okay. Aber ich finde es trotzdem günstig. Ja, für eine Woche, für eine Familie.
Ja.
Und AI, wir haben dort ja auch übelst viel gegessen.
Ja, ich habe das ausgenutzt. Eine zweite spannende Geschichte, die in unserem Text heute vorkommt, ist ein bestimmter, ich sag mal, Terminus, der in der Bibel gern verwendet wird für Also es geht ums Kacken. Also wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass jemand sich die Füße bedeckt, dann ist das eigentlich so der Fachterminus fürs Kacken. Und deswegen meine Frage mal, ohne dass wir jetzt irgendwie in primitive Bereiche abkleiden, aber es ist doch auch was ganz Natürliches, was jeder von uns kennt. Hast du vielleicht eine lustige Kackgeschichte?
Ja, da habe ich natürlich lang drüber nachgedacht, aber ich bleibe in Ägypten. Man sagt ja immer, dass dort das Wasser so schlecht ist und dass man unbedingt Zähne putzen soll mit gekauftem Wasser und so. Und dass selbst wenn man Salat isst als Europäer, das sein kann, man verträgt das nicht, weil das Wasser wohl so viel, was auch immer drin hat. Ich habe es nicht so ernst genommen und dachte, das ist bestimmt völlig übertrieben, habe ganz normal gegessen und habe einen monströsen Durchfall bekommen. Und dann bin ich dort in die Apotheke gegangen und dachte, ich hole mir einfach irgend so ein Mittel, dann geht's mir gut, ich kann den Urlaub genießen. Komme in die Apotheke und da war erstmal eine ganz junge Apothekerin, das hat mich schon überrascht und die hat kein Wort Englisch gesprochen.
Ja.
Und was anderes konnte ich ja nicht. Und da habe ich quasi in Pantomime
erklärt, dass ich
Durchfall habe. Und das war schon ein sehr unangenehmer Moment. Aber die hat mir dann irgendwelche Tabletten gegeben. Und ich denke, es war in der Richtung, weil ich hatte dann eine Woche kam gar nichts. Also muss irgendwie funktioniert haben.
Ne, weißt du, warst du alleine in der Apotheke ja. Mit dir? Dann geht's noch, ne? Wenn hinten dann noch fünf Mann warten und du das dann hinten irgendwie dich nach vorne beugen und hinten so mit der Hand so.
Nee, sowas habe ich gemacht, genau.
Ja.
Es war trotzdem unangenehm. Ich hätte es lieber vor einem 60-jährigen Apotheker gemacht, als vor so einer 20-jährigen.
Ja.
Das war schon trotzdem ein unangenehmer Moment.
Aber tatsächlich hat es mich damals auch erwischt. Komme ich gleich mal zu meiner Story, wobei ich zwei habe. Aber die erste, die fiel mir jetzt wieder ein, wo du das erzählt hast. Zu unserer Hochzeitsreise waren wir in der Dominikanischen Republik, also in der Karibik.
Ja.
Und im Vorfeld hatten die uns ein bisschen erklärt, naja, manchmal verträgt man hier das Wasser nicht, schon beim Zähneputzen, dies, das. Und wenn das so ist, soll man an der Bar einfach La Bomba bestellen. Das wäre sozusagen ein Getränk, das ist mit Tabasco und anderen Schickimicki drin. Also es ist so ein bisschen salzig und es wäre wohl gut. Keine Ahnung, ob das wieder, verlierst du glaube ich auch viele Salze, wenn du Durchfall hast, längere Zeit. Jedenfalls hat es mich erwischt und ich gehe abends zu dieser Bar, gefüllt, ringsherum sitzen Leute und ich so ganz leise, so ein bisschen Hand am Mund gelegt zu dem Barmann, La Bomba. Und er, La Bomba! Und alle gucken mich an und wussten in dem Moment, oh Scheiße, der hat Durchfall. Ja, das war mega unangenehm. Also da wäre ich dort auch am liebsten an der Bar versunken im Boden. Wobei ich sagen muss, am Ende, es hat sich dann durch die ganze Woche gezogen, diese Problematik, sage ich mal bei mir. Also wir hatten AI, während meine Frau schön Cocktails getrunken hat, habe ich jeden Abend schön meinen La Bomba bestellt. Und am Ende hat er mir wirklich richtig geschmeckt. Also ich habe dann später nochmal gegoogelt, was da La Bomba ist und was da drin ist, aber habe es nie rausgekriegt, aber habe ihn in positiver Erinnerung. Dieses salzige Getränk, was irgendwie, das hat irgendwie zu meinem Karibik-Honeymoon dazugehört.
Okay.
Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe einen ganz nervösen Magen und auch schon als Kind gehabt. Und wir haben bei uns im Ort so einen Bunker. Und ich weiß, dass wir als Freunde immer in diesen Bunker einsteigen wollten. Das war... Da wurde dann als Stasi-Lager genutzt, da war die Staatssicherheit zu DDR-Zeiten drin. Und wir haben uns da mehrfach vorgenommen, dort mal einzusteigen. Da war ein Draht außenrum, also ein Zaun außenrum, ein bisschen Stacheldraht. Und jedes Mal, wenn wir wieder dort waren, also beim ersten Mal auf jeden Fall, wir waren dort und ich sag's, es geht nicht, ich muss meine Füße bedecken. Und Abbruch, sind wir wieder alle heimgefahren, weil ich sozusagen kacken musste. Und das zweite Mal sind wir hoch, ich war wieder mega aufgeregt, ich habe gesagt, es geht nicht, ich muss meine Füße bedecken. Und da haben die dann gesagt, ey Alter, bring bitte einfach mal das nächste Mal Scheißpapier mit. Und da sind wir dann das dritte Mal hoch, da habe ich eine Rolle Klopapier dabei gehabt. Es kam natürlich wieder so, ich habe dann irgendwo in den Wald, im Wald meine Füße bedeckt und wir konnten dann dort einsteigen. Aber das hat tatsächlich Eingriff gehabt in meine Freundschaft mit anderen, die dann irgendwann mal gesagt haben, ey, dich kann man eigentlich gar nicht mitnehmen, wenn man was Actionreiches mal machen will. Du bist immer so aufgeregt, dass du
der Angstschiss war das.
Der Angstschiss sozusagen. Genügend über primitive Dinge gesprochen. Ich würde sagen, wir steigen ein in den Bibeltext und ich würde vorher noch ein Gebet sprechen.
Gerne.
Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute wieder Podcast aufnehmen können und wir wollen dich bitten, dass du zu uns und zu den Zuhörern sprichst durch dein Wort. Amen.
Amen.
Der Text heute steht im 1. Samuel-Buch, Kapitel 24, die Verse 1 bis 23. Ich lese es uns vor. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhirten am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich an Saul nicht vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort: Von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einen einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir. Und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe, wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und dein Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nur bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste.
Vielen Dank. Ein langer Text. Wir wollen mal drauf schauen, wo wir hängen geblieben sind. Ich bin zuerst an den Versen 7 und 8 hängen geblieben. Ich lese jetzt nicht nochmal vor, aber da geht es darum, dass David eigentlich die Gelegenheit hätte, Saul zu töten. Und dass sogar Davids Männer sagen, das ist die Gelegenheit, die Gott schenkt. Also die verkaufen es sogar als was Gott geführt ist. Und David handelt aber nicht danach. Und ich den Punkt mal so für mich überschrieben mit dem königlichen Weg. Also es gibt eine Gelegenheit, aber David merkt, es ist trotzdem deswegen nicht Gottes Wille. Und ich finde, das ist ja auch für unser Leben so eine Challenge. Also zu erkennen, ja, wo ist was, was sich gerade ergibt, Gottes Wille, und wo ist es aber vielleicht auch eine Versuchung, dem nicht nachzugehen. Und ihm wird es ja sogar noch eingeredet von den Leuten als Gottes Wille. Und er gibt aber auch dem Gruppendruck nicht nach. Ich finde, David zeigt hier, dass er ein unglaublich starkes Standing irgendwie in Gott hat. Also er weiß, was er will, er weiß, was richtig ist und lässt sich weder von der Gelegenheit noch von den Menschen um sich herum beeinflussen. Also da wünsche ich mir echt mehr wie David zu sein und so ja, klar zu wissen, was ich will und mich nicht beeinflussen zu lassen. Also er hört auf sein Gewissen, er hört auf Gott viel mehr als auf ja, die Umstände oder die anderen. Und am Ende ist es ihm ja zum Nachteil. Also er hat ja sogar schon die Verheißung bekommen, er wird König werden. Er hätte jetzt sagen können, ah, das ist Gottes Plan, auf geht's, Kopf ab, ich bin König. Also wäre für ihn der einfachste Weg gewesen. Sofort hätten die 3000 Soldaten aufgehört, ihn zu verfolgen, hätten ihn wahrscheinlich als König angenommen. Und er wäre quasi an dem Punkt gewesen, den Gott vorbereitet hat. Aber er erkennt, das ist nicht Gottes Plan. Ich will nicht auf diese Art und Weise durch einen Mord Gottes Plan erfüllen. Das ist nicht richtig. Und so nimmt er die Situation an, die eigentlich zu seinem Nachteil ist. Und er geht ja dann sogar raus und redet mit Saul aus der Höhle. Also er versteckt sich nicht, sondern er riskiert am Ende sogar sein Leben, um zu zeigen, hey, ich hätte das tun können, ich hätte dich töten können, aber ich mach's nicht, weil ich will Gottes Plan leben und ich will das tun, was Gott von mir will. Und ich finde es extrem mutig und extrem charakterstark von ihm, wie er da handelt.
Das war ja auch nicht ungefährlich, ne? Der hatte genau. Ja, der Saal war mit 3000 Leuten dort. Das war nur eine, keine Ahnung, wie viel das war, eine kleine Schar. Die haben jedenfalls in diese Höhle dort reingepasst. Genau. Und jetzt kommt der David dem hinterher. Und Saul ist ja in dem Moment nicht mehr allein, sondern da stehen die 3000 Mann. Und wenn die jetzt gesagt hätten, da ist er, los, lass ihn uns in die Höhle wieder reintreiben und abmetzeln, das wäre schiefgegangen.
Ja, und selbst seine eigenen Leute standen in dem Moment ja nicht mehr hinter ihm und sagen, bist du blöde? Ja. Das ist die Gelegenheit und du ergreifst sie nicht.
Also
und
die Leute Davids.
Genau, nicht mehr hin. Genau. Ja. Und er sagt aber, ich ziehe das durch, weil ich weiß, dass das Gottes Plan ist und dass das richtig ist. Das finde ich beeindruckend. Also er weiß, ich muss Gottes Plan nicht beschleunigen. Das finde ich so das Faszinierende. Er weiß, Gott hat einen Weg, der ist sauberer, ohne dass ich hier einen Mord begehen muss. Und das finde ich so den königlichen Weg. Und ich musste an ein Buch denken, was ich vor kurzem gelesen habe. Das berichtet von dem Leben von Bruder Andrew. Der ist quasi der Gründer von Open Doors. Das heißt, der Schmuggler Gottes. Und der hat quasi mega Gottesführung erlebt. Und in der Zeit, wo er an der Bibelschule ist, hat er wirklich kein Geld und musste sein Visum verlängern. Und ihm hat wirklich ganz wenig Geld dafür gefehlt. Am Ende nur das Geld, dass er den Brief dafür abschicken kann. Und er wusste, bis zum letzten dieses Monats muss ich das Visum verlängern, sonst muss ich zurück. Sonst muss ich aus dem Land raus und kann meine Bibelschule nicht beenden und irgendwie nicht dranbleiben. Und bei ihm war es genauso, dass er die Möglichkeit hatte, an mehreren Stellen so Gottes Plan zu beschleunigen. Er hat auch gesagt, es ist bestimmt Gottes Plan, dass ich hier bin. Vielleicht nehme ich mir was aus der Klassenkasse. Er war Klassensprecher dort in der Bibelschulklasse und hat dann so gedacht, soll ich mir jetzt was leihen aus der Klassenkasse? Und dann hat er aber auch gesagt, das kann nicht der königliche Weg sein, dass ich jetzt so handle. Und dann war schon der vorletzte Tag, wo er diesen Brief hätte abschicken können. Und es klingelt an der Tür und er dachte, das muss jetzt Gottes Führung sein, irgendjemand, der mir Geld bringt. Und dann steht aber ein Bettler vor der Tür und sagt, hey, kannst du mir Geld geben? Und in diesem Moment sieht er eine Münze auf dem Boden liegen und es war genauso viel, wie ihn noch für den Brief gefehlt hat. Ja. Und er hat seinen Fuß auf die Münze gesetzt, dass der Bettler das nicht sieht und war eigentlich dabei, den wegzuschicken und denkt dann aber wieder, das kann nicht Gottes Weg sein, dass ich jemanden, der Hunger hat und mich bittet, wegschicke, bloß weil ich es brauche. Und er hebt die Münze auf und gibt sie dem Bettler. Der freut sich riesig, kann sich zu essen kaufen und kurz darauf kommt die Post und bringt ihm einen Brief vorbei, wo es zehnfach an Geld drin war. Ja. Und ich fand es aber so faszinierend, wie er schreibt, ich war mehrmals versucht, meinen Weg oder Gottes Plan zu beschleunigen, aber ich wusste immer, es gibt den königlichen Plan und der ist sauber, der ist ohne Gemauschel, ohne dass deswegen jemand leidet. Und das finde ich, den geht David hier auch und darum finde ich diesen königlichen Weg eigentlich so einen coolen Punkt und frage mich, wo ich in meinem Leben manchmal nicht die Geduld habe, Gottes Führung abzuwarten und denke, ich muss es jetzt beschleunigen, ich muss jetzt hier Gott spielen und es hängt an mir, aber eigentlich bräuchte ich nur das Vertrauen, Gott wird es gut machen.
Im Grunde ist es wie im Straßenverkehr, nicht jede Abkürzung ist geil.
Ja.
Also ich habe da schon so meine Erfahrung gemacht bei Abkürzungen. Das klingt manchmal gut und man denkt, oh, da sparen wir übelst an Strecke, aber am Ende bist du dann irgendwo auf dem Feldweg gelandet und so ist es möglicherweise auch bei dem Bruder Andrew gewesen oder eben auch, wäre es auch bei dem David gewesen, ne? Wenn er die Abkürzung genommen hätte, wie wäre es dann ausgegangen, wäre er möglicherweise auch auf dem Feldweg gelandet.
Ja.
Ich bin beim gleichen Vers tatsächlich hängen geblieben, ich will ihn aber im Gegensatz zu dir nochmal vorlesen, da heißt es im Vers 6, aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Also wir sind ja heute eingestiegen mit so einmaligen Situationen. Und darum geht es ja auch in unserer Geschichte. Es gibt diese einmalige Situation, Saul, ihr Verfolger, geht allein zum Kacken in die Höhle. Also es ist schon erstmal eine absolut skurrile Geschichte. In die Höhle, wo zufällig David mit seinen Männern sich auch versteckt hat. Also ich stelle mir da eine größere Höhle vor, es muss dunkel gewesen sein. Die Männer und David irgendwo im Hintergrund. König Saul sagt, Freunde, das kriege ich schon noch alleine hin, ihr wartet hier draußen. Und dann geht er in diese Höhle. Und jetzt kommt den Soldaten von David, die zünden die Idee. Also so wehrlos wie beim Kacken finden wir den nie wieder. Den müssen wir jetzt umbringen. Du bist doch schon zum König gesalbt, David.
Ich verstehe auch, dass sie das als Gottes Führung verstehen. Der Zufall, dass der genau in die Höhle kackt, wo die sich verstecken, ist ja auch krass.
Also keine Ahnung, wie viele Höhlen es dort gab, aber trotzdem, ne? Dass er da gerade dort muss. Ne? Ja. Also wenn der Biorhythmus kickt. Und jedenfalls sagen die Soldaten, ey, lass den einfach umbringen. Und die sagen das ja nicht so, ich sag mal, weltlich, sondern die tun das natürlich auch ganz fromm formulieren, das ist Gottes Wille. Eine so gute Gelegenheit, die kann nur Gottes Wille sein. Und davon hast du ja auch gesprochen, mit dem Bruder Andrew, mit seiner Münze und so weiter. Also, dass man denkt im ersten Moment, das muss der Wille Gottes sein. Und tatsächlich lässt David sich von den Männern begeistern, robbt sich quasi im Dunkeln irgendwie zum kackenden König. Aber unterwegs überlegt er sich es offensichtlich anders und statt ihn umzubringen, schneidet er ein Stück des Gewandes ab. Wobei wir ja auch schon darüber diskutiert haben, wie konzentriert musst du beim Kacken sein, dass du nicht merkst, wenn jemand an deinen Klamotten rumfummelt. Also wenn ich im Wald irgendwo, dann gucke ich in alle Richtungen, ob da irgendwo ein Pilzsucher ist. Aber erstens, es war dunkel. Zweitens, es kann ja möglicherweise so gewesen sein, dass der König Saul sein Obergewand abgelegt hat, vielleicht dort irgendwo auf einen Stein in der Nähe des Orts, wo er seine Füße bedecken wollte und David praktisch dort das abgeschnitten hat. Aber jedenfalls unterwegs zu ihm überlegt er sich es offensichtlich anders. Statt ihn umzubringen, schneidet er ein Stück des Gewandes ab. Und jetzt kommt eben jener Vers, aber danach schlug ihm sein Herz. Und hier geht es eben nicht darum, dass sein Herz wegen übermäßiger Adrenalinausschüttung wie wild geschlagen hat, gepumpt hat, dass ihm sozusagen die Pumpe richtig ging, sondern in der Einheitsübersetzung heißt es, danach schlug David das Gewissen. Also wir verbinden ja heute das Wort Herz oftmals eher mit Gefühl, Liebe, Romantik, Emotion als Symbol oder eben Herz als Biobombe, sage ich mal. Und beides trifft aber eben hier bei dem Begriff Herz nicht zu. Wenn in der Bibel von Herz die Rede ist, dann geht es um viel mehr. Das biblische Herz, das steht eher für den Verstand, für den Willen, für das Gewissen. Und dieses schlagende Herz von David, das war somit Ausdruck für ein feines moralisches Empfinden. Und das würden wir heute so Gewissen nennen. David bekommt beim Hinrobben zum König Gewissensbisse. Und er ändert in dem Moment sein Vorhaben und hält später sogar seine Männer davon ab, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Und ich habe mich gefragt, wenn man es jetzt mal in unsere Zeit heute überträgt, welche Rolle spielt Gewissen eigentlich in unserem Alltag? Ich glaube, dass Gott jeden Menschen seine Normen und Maßstäbe, also sein Denken über Gut und Böse, irgendwo ins Herz gelegt hat. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch bis heute, unabhängig davon, ob er Christ ist oder nicht Christ ist, ein Gespür dafür hat, was richtig und was falsch ist. Jetzt könnte man natürlich berechtigt fragen, weshalb tun Menschen dann so viele schlechte Dinge? Aber ich denke, das hat zwei Gründe. Zum einen hören wir eben oft nicht auf unser Gewissen. Also gerade an Stellen, wo es vermeintlich so einfach ist, nicht darauf zu hören, wie hier in unserer Geschichte, hören wir oftmals auch nicht auf unser Gewissen. Also es gibt ja so den Spruch, Gelegenheit macht Diebe.
Ja.
Also man ist vielleicht kein Dieb im normalen Alltag, weil es zu kompliziert wäre, irgendwas zu klauen. Aber wenn da dieses Handy direkt neben dir jemand vergessen hat und du brauchst es nur rüberschubbern unter deinen Hintern oder wie immer dir in die Tasche stecken, unbemerkt. Oder wenn, keine Ahnung, sich eine Gelegenheit plötzlich bietet, wer wird dann vielleicht trotzdem zum Dieb, wenn die Gelegenheit da ist? Und ich habe da so an mein Leben gedacht, habe so gedacht, als wir unser Haus ja ausgebaut haben, da hatten wir immer wieder mit Handwerkern zu tun und ich habe die immer sehr umsorgt, ey, braucht er noch was zu trinken, braucht er was zu essen? Und es hat sich sozusagen eine Beziehung auch zu den Handwerkern aufgebaut. Und da kam dann ganz schnell auch von vielen Handwerkern so die Frage, brauchst du eigentlich eine Rechnung für das, was wir hier tun? Also, willst du es offiziell machen oder sollen wir es schwarz für dich machen und würdest du dir die Mehrwertsteuer sparen? Und ich habe oftmals gesagt zu den Handwerkern, nee, also eine Rechnung, das ist ja auch nur Papierkram, das muss ich abheften, wir haben schon genug solchen Papierkram, nee, brauche ich nicht unbedingt.
Lieber weniger bezahlen.
Genau, lieber weniger bezahlen. Also mit anderen Worten habe ich mir die Mehrwertsteuer gespart, obwohl ich innerlich wusste, das ist nicht okay. Das, als Christ ist es nicht okay, das ist Steuerhinterziehung, es ist Betrug. Aber diese Gelegenheit, Geld zu sparen, die nicht mal von mir ausgegangen ist, sondern die Handwerker haben gefragt, ja, ob man es denn nicht so machen könnte. Und man will ja auch im Rahmen der Nächstenliebe auch gerne auf das eingehen, was der andere von einem möchte. Und wenn das noch mit mir zusammenpasst, mit meinen Wünschen, wieso nicht? Und habe das eben oftmals gemacht. Also Punkt 1, wir hören oftmals nicht auf unser Gewissen. Wir wissen, was richtig ist und was verkehrt ist, aber wir ignorieren es, wir übertönen es vielleicht und handeln anders. Punkt 2, warum tun Menschen heute so viele schlechte Dinge? Ich glaube, unser Gewissen ist auch nicht mehr so rein, wie das damals vor dem Sündenfall war, also nach Gottes Schöpfung, sondern seitdem ist eben auch schon viel passiert und unsere Gewissen sind abgestumpft, sicherlich bei unterschiedlichen Menschen auch ganz unterschiedlich stark. Aber Fakt ist, unser Gewissen funktioniert nicht mehr so, wie es von Gott mal gedacht war. natürlich, und das ist die gute Nachricht heute, und die will ich gerne zuhören und auch mir selber mitgeben, kann ich mein Gewissen auch wieder schärfen. Nämlich indem ich, wie wir das ja hier tun, im Podcast, im Wort Gottes lesen. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass das Wort Gottes die Grundlage, sozusagen die Werkseinstellung unseres Gewissens beinhaltet. Also in der Bibel finde ich eigentlich die Werkseinstellung für unser Gewissen. Und wenn ich in dem Wort Gottes lese, dann schärfe ich damit gleichzeitig mein Gewissen wieder. Dieser Vers stellt in meinen Augen die Frage, wie ist es eigentlich um dein Gewissen bestellt? Wie ist es eigentlich um mein Gewissen bestellt? Hören wir auf die leise Stimme in unserem Inneren, wie der David das getan hat, während er sich dahin robbte. Und die zweite Frage, wo gibst du Gott die Chance, dein Gewissen auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Also wo lässt du das Wort Gottes, indem du Bibel liest oder indem du einen Gottesdienst besuchst, dich mit anderen Christen austauschst oder auch mit Gott im Gespräch bleibst, im Gebet bleibst, wo gibst du Gott die Chance, dein Gewissen auf Werkseinstellung zu setzen? Mhm. Genau, das war mein erster Punkt. Bisschen länger, aber der zweite wird wieder kürzer.
Vielen Dank. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, da geht jetzt mein zweiter Punkt hin, warum schafft David das, so zu handeln, wie er eben hier handelt? Weil, dass er irgendwie Gott erkennt und dass es eine Wahrheit gibt, das passiert ja bei Saul auch. Also am Ende von dem Text, den wir heute gelesen haben, steht ja, dass Saul sagt, du hast recht, David. Du handelst richtig, Gott wird dich zum König machen. Saul weint sogar, weil er erkennt, dass er im Unrecht ist, dass David recht hat. Und trotzdem passiert beim Saul nichts. Also wenn ihr weiterlest, schon ein, zwei Kapitel weiter, verfolgt Saul David wieder. Also die Wahrheit führt nicht automatisch dazu, dass sich im Leben wirklich was ändert. Und ich glaube, das, was bei David hier so ein Punkt ist, und das ist so mein zweiter Punkt heute, ist das Thema Selbstbeherrschung. Er hat da wirklich unglaublich viel Disziplin, dass die Wahrheit, die er erkennt, dass er das auch umsetzt. Und interessanterweise im Neuen Testament, im Galaterbrief, schreibt Paulus mal, welche Charaktereigenschaften uns der Heilige Geist geben will, also wie Gott uns formen will als Christen. Und dort ist auch ein Punkt davon, ist die Selbstbeherrschung. Manchmal, bei Luther wird es mit Keuschheit übersetzt, das geht sehr oft so sexuelle Geschichten, aber eigentlich meint es noch viel mehr. Also Selbstbeherrschung meint so eine Disziplin, dass man sich eben nicht von Lust oder Rache oder Hunger, also nicht von den Bedürfnissen steuern lässt oder von den Gefühlen, ja, sondern dass man ganz gezielt und bedacht handelt. Und hätte David sich von seiner Rachelust leiten lassen oder von der Gelegenheit, von seinen Gefühlen, dann hätte er vielleicht dumm gehandelt hier. Aber er handelt sehr bedacht, weil er sehr selbstbeherrscht ist. Und ich finde es eine echt coole Eigenschaft, die ich mir auch für mein Leben immer mehr wünsche, das zu lernen. Ich kann meine Gefühle und meine Bedürfnisse kontrollieren. Ich kann sie auch mal hinten ranstellen, wenn das dran ist. Und ich kann in Situationen gehorsam und diszipliniert sein. Und ich muss sagen, mir fällt es unglaublich schwer, schon bei so Sachen wie Sport oder also was regelmäßig zu machen oder beim Thema Essen. Also ganz oft weiß ich vom Verstand her, es ist dumm, die ganze Tüte Gummibärchen zu essen. Danach wird es mir schlecht gehen. Aber ich habe meistens nicht die Disziplin, nach 10 Gummibärchen aufzuhören, sondern ich fresse die Tüte auf. Und dann geht es mir nicht gut.
Ich habe letztens mir überlegt, als ich wieder zu diesem Fisch-Kona war, dass ich jetzt wieder mit Fahrrad anfangen will, regelmäßig Fahrrad zu fahren. Und an dem Abend gehe ich zur Tüte Chips bei uns im Chips-Schrank sozusagen und dachte, naja, wenn du jetzt wieder Sport machst, dann kannst du ja jetzt auch mal eine Tüte Chips essen. Faktisch habe ich nur die Tüte Chips gegessen und seitdem bin ich schon wieder Fahrrad gefahren. Ne? Aber ja, dort ist es ja ganz praktisch, wobei es dann nicht so um den Glauben geht. Ne?
Aber ich finde, man merkt es ja auch schon in solchen Sachen. Ja, ja. Und ich merke, ich bin da unglaublich undiszipliniert, bei so Sachen was regelmäßig zu machen. Ja. Genau, und finde da David ein Vorbild darin, wie diszipliniert er hier in dieser Situation ist. Und wenn man das noch nicht mal in so Alltagssituationen hinkriegt, wie mit den Gummibärchen oder deinen Chips, wie krasser ist es dann in so einer Grenzsituation, wie David sie hier hat, hinzukriegen. Also ja, es gibt ja dieses Sprichwort, dass sich Charakter dann zeigt, wenn oder im Umgang mit seinen Feinden oder in richtig kritischen Situationen. Und ich glaube, das ist so, wenn es mal richtig brennt, ob man dann noch selbst beherrscht ist und sich zurücknehmen kann und nicht von seinen Gefühlen übermannt wird. Ich glaube, das zeigt wirklich, wie der Charakter ist. Und ich denke, dann merkt man auch, wie weit man oft noch davon weg ist, dass der Heilige Geist unser Wesen bestimmt. Genau, aber David kann selbst im Angesicht seines Feindes noch so selbstbeherrscht und so weise handeln. Und das finde ich cool. Und David ist dadurch ein Riesenzeugnis und bleibt an seiner Berufung dran. Und Saul, wie gesagt, der lässt sich lässt sich ablenken. Sein eigentlicher Plan, also man liest ja am Anfang, er hört auf, die Philister zu verfolgen, was sein eigentlicher Job als König war, um David zu jagen. Also er kommt seiner königlichen Aufgabe nicht nach, weil er nicht diese Selbstbeherrschung hat. Und ich merke es auch oft, wie ich im Alltag mich ablenken lasse. Ich will eigentlich gerade irgendwas machen, was gerade gut und dran und richtig wäre. Und dann kommt irgendwas, ploppt auf dem Handy auf oder irgendeine Ablenkung kommt und ich höre auf, das Richtige zu tun. Also ich finde, dieses Selbstbeherrschungsthema ist unglaublich breit. Das kann man auf ganz vieles übertragen. Und ich finde, man sieht hier, wie David selbstbeherrscht handelt und Gott groß macht und ein Zeugnis ist. Und wie Saul sich von seinem eigentlichen Auftrag ablenken lässt, weil er eben nicht diese Selbstbeherrschung hat. Er denkt an Rache, er ist voller Wut und Zorn auf David und geht dem nach.
Dankeschön. Der zweite Punkt, der mir noch so aufgefallen ist, der steckt in Vers 13 drin. Da heißt es, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Also David, und das kommt aus diesem Text heraus, glaubt an Gerechtigkeit. Saul hat ihn jahrelang ungerecht behandelt. Das sind ja hier keine Kleinigkeiten. Es geht ja nicht darum, dass er irgendwie der Saul dem David ein paar Bonbons weggenommen hat, sondern der Saul hat dafür gesorgt, dass der David sein Leben lang auf der Flucht ist, sich verstecken muss, wie hier in der Geschichte in der Höhle, aber ständig sein Leben bedroht wird. Er hat ihn schlecht behandelt, er hat ihn nach dem Tod getrachtet, der Saul. Aber David glaubt an einen Gott, der gerecht ist und der zu seiner Zeit für Gerechtigkeit sorgen wird. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, der steckt in uns Menschen grundsätzlich drin, also bis heute. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und wir erleben aber oft in unserem Umfeld eine ungerechte Welt. Also zum einen im ganz Persönlichen erleben wir Ungerechtigkeit und denken, das ist ungerecht, wie der oder die mich behandeln. Ja. Oder das ist ungerecht, was hier gerade passiert. Oder wir brauchen nur mal ein TV-Gerät anmachen. Es ist ungerecht, was ich dort sehe, was auf der Welt passiert. Also wir haben schon so ein Gerechtigkeitsbedürfnis. Klar, wir haben Polizeibehörden und Gerichte, die natürlich in gewissem Maße versuchen, Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten und Gerechtigkeit durchzusetzen. Aber Fakt ist eben auch, das gelingt nicht zu 100%. Wir leben in einer ungerechten Welt und uns widerfährt Ungerechtigkeit. Und nicht jede dieser Ungerechtigkeiten wird von irgendjemanden hier in unserer Zeit, in unserer Welt zur Rechenschaft gezogen. Und die Bibel spricht aber eine Hoffnung aus, die ein Atheist eben nicht hat, nämlich die Hoffnung, es wird hundertprozentige Gerechtigkeit geben. Wenn nicht hier auf dieser Erde zu unseren Lebzeiten, dann spätestens, wenn jeder Mensch vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen muss. Ob man daran glaubt, ob man da nicht daran glaubt, da macht die Bibel keinen Unterschied. Jeder Mensch muss irgendwann mal vor Gott erscheinen und Gott übersieht keine noch so kleine Ungerechtigkeit und er wird jede Ungerechtigkeit bestrafen. In der Bibel heißt es mal, die Rache ist mein, sagt Gott. Und das gilt aber eben nicht nur für den blöden Nachbar, der dich ungerecht behandelt hat oder für deinen Klassenkameraden, der dich übers Ohr gehauen hat aufs Übelste, sondern das gilt eben auch für mein Leben. Und wie oft bin ich ungerecht oder füge anderen Schaden zu? Jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, muss sich einmal für sein Leben verantworten. Davon ist die Bibel überzeugt, davon bin ich überzeugt. Der Unterschied ist eben nur, habe ich in diesem entscheidenden Moment, wo ich gerade stehen soll vor Gott, Jesus an meiner Seite oder nicht? Weil wir Christen daran glauben, dass Jesus für meine Ungerechtigkeiten, die ich tagtäglich tue, und für meine Lieblosigkeit sich hat verurteilen lassen und bestrafen lassen. Gott ist gerecht. Gott wird in jedem Fall jemanden bestrafen. Entweder er bestraft mich, wenn ich für mich selber gerade stehen will, oder er hat Jesus schon bestraft, wenn ich sage, ey, ich nehme das für mein Leben an, was Jesus am Kreuz getan hat für mich. Nur dann, und wirklich nur dann, kann ich dem Gericht Gottes entgehen. In jedem Fall wird es eine hundertprozentige Gerechtigkeit geben. Und die kann sich niemand entziehen.
Das ist ja auch manchmal so eine Frage, warum musste denn Jesus am Kreuz sterben? Hätte Gott nicht einfach sagen können, es ist alles gut und schwamm drüber, aber dann wäre er ja nicht gerecht. Also dann wäre ja der mir Schlechtes getan hat, würde ja dann einfach davonkommen. Und dann wäre Gott ja zwar gnädig, aber nicht gerecht. Und das ist, in Jesu Tod ist die einzige Möglichkeit, wie Gott beides sein konnte, gnädig und gerecht.
Ja, genau. Und keine Ahnung, wir wünschen uns einfach Gerechtigkeit und es gibt so viele Situationen, wo die Lebzeit praktisch nie ausreicht, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Also ich denke zum Beispiel an, keine Ahnung, Nazi-Verbrecher, die dann irgendwann nach Südamerika ausgewandert sind und die damit durchgekommen sind. Die nie verurteilt wurden, die auf irgendeiner Finca dann dort im Dschungel noch schön in Pina Colada getrunken haben und einfach bis zu ihrem Tod noch ein geiles Leben hatten gefühlt. Oder ich denke an Menschen, die ihren gesamten Besitz oder ihren Reichtum nur auf Lügen aufgebaut haben, durch Betrug erreicht haben und die bis zuletzt ihres Lebens damit durchkommen. Und die Bibel macht hier die Dimension auf und sagt, nein, es wird Gerechtigkeit geben. Und diese Gerechtigkeit, da entzieht man sich eben nicht mit dem Tod, sondern die Möglichkeiten Gottes gehen darüber hinaus. Und am Ende wird jeder gerade stehen müssen. Der Pina Colada trinkende Nazi, genauso wie der skrupellose, machtgeile Banker, keine Ahnung. Und das finde ich halt spannend, dass David halt daran auch glaubt. Ich muss den König nicht töten. Ich muss ihm keinen Schaden zufügen. Gott ist der für Gerechtigkeit sorgen wird. Es wird Gerechtigkeit geben für jeden und für alles. Und das glaube ich auch. Genau, das war mein zweiter Punkt. Kommen wir zu den Nuggets.
Ja.
Was hast du für ein Nugget mitgebracht?
Ich will nochmal an meiner Selbstbeherrschung dranbleiben und dir die Challenge geben, dir als Zuhörer, wo ist vielleicht bei dir da so eine Baustelle, wo du merkst, hey, da bist du völlig undiszipliniert, das kriegst du irgendwie immer wieder nicht hin. Nimm dir das konkret diese Woche mal vor, an der Gummibärchentüte vorbeizugehen, das Kaltduschen durchzuziehen, was du dir vorgenommen hast, den Sport zu machen, keine Ahnung, was es bei dir ist, aber üb dich mal bei sowas ganz weltlich Normalen darin, diszipliniert zu sein, wenigstens eine Woche zieht das voll durch und ich glaube, in solchen Kleinigkeiten kann man das auch lernen fürs geistliche Leben, dann auch fürs Bibellesen, fürs Gebet und die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott auch Größeres zutrauen und darum üb dich mal im Kleinen in Selbstbeherrschung und in Disziplin, wie es David uns hier vorgelebt hat.
Dankeschön. Mein Nugget bezieht sich auch auf meinen ersten Punkt, Thema Gewissen. Also gib deinem Gewissen wieder mal neu die Chance, diese Woche zu dir zu sprechen. Entscheide dich bewusst mal für das, was du als gut erkannt hast und gegen das, was du als böse erkannt hast. Und das Zweite gehört noch zu diesem Punkt dazu, schärfe dein Gewissen immer wieder. Überlege, mit was füllst du eigentlich dein Leben, mit was prägst du eigentlich dein Gewissen und sind das gute Dinge oder sind es eigentlich schlechte Dinge? Und setz dich bewusst diese Woche einfach mal guten Dingen aus. Lies in seinem Wort, lies in der Bibel, geh in den Gottesdienst, hab gute, positive Gespräche und schärfe dein Gewissen. Genau. In diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Licht im Schacht.